Neue Regierung in Österreich. Weichen für Great Reset brutal sind gestellt. Geburten brechen weiter ein. Covid-Injektionen, Alarmsignal erster Klasse. Und keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Haftstrafe wegen Witzen? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es dürfte fix sein. Die Wahlverlierer ÖVP, SPÖ und NEOS verbünden sich in Österreich zu einer Austro-Ampel. Heute Vormittag wurde das Regierungsprogramm vorgestellt und das hat es in sich. So sollen unter anderem 2 nationale Aktionspläne ins Leben gerufen werden gegen Rechtsextremismus und sogenannte Hassverbrechen. Dazu sind auch entsprechende Verschärfungen im Vereins- und Versammlungsrecht geplant. Diese haben zum Ziel, vermeintliche Extremisten an der Ausübung ihrer Grund- und Freiheitsrechte zu hindern. In welchem Bereich hier tatsächlich der Schwerpunkt liegen könnte, lässt sich aus dem Bekenntnis zu einem gesonderten Rechtsextremismusbericht ableiten. Denn passend zu dieser geplanten Repression gegen unliebsame Systemkritiker bekennt sich die künftige Regierung zur stärkeren Regulierung und Überwachung von Online-Plattformen gemäß dem Digital Services Act der EU. Ziel sei der Kampf gegen Desinformation und, Zitat, andere Aktivitäten, die die Grundprinzipien unserer Demokratie gefährden. Zu einer ernstzunehmenden Migrationswende kommt es indes nicht. Stattdessen werden die Voraussetzungen für eine massive Ausweitung der legalen Migration, etwa über den Weg der Rot-Weiß-Rot-Karte, geschaffen. Doch warum es bei dieser Koalition keineswegs nur um Inhalte geht, erläutert auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien.
Vor 151 Tagen hat Österreich gewählt, bekommt jetzt eine neue Regierung. Die Wahlverlierer ÖVP, SPÖ und NEOS verbünden sich zu einer Austro-Ampel und soeben hat man hier hinter mir im Parlament das über 200-seitige Regierungsprogramm vorgestellt. Doch man sollte sich davon nicht ablenken lassen, denn konkrete Inhalte und Vorhaben sind für diese Koalition höchstens schmückendes Beiwerk. Tatsächlich geht es den beteiligten Parteien jetzt darum, ihre jeweilige Macht im Staatsapparat abzusichern und auszuweiten. Nicht anders ist es zu erklären, warum sich diese Regierung ausgerechnet in Krisenzeiten einen aufgeblähten Apparat mit 12 Ministern und 7 Staatssekretären leistet und damit so viel Steuergeld wie keine Regierung zuvor verschlingen wird. Und folgerichtig gehen die wenigsten Beobachter davon aus, dass diese Regierung tatsächlich über die gesamte Legislaturperiode von 5 Jahren bestehen wird. Vielmehr dürfte das Kalkül der beiden einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ sein, sich in den kommenden 2 Jahren intern neu aufzustellen und ihr im Volk wenig beliebtes Spitzenpersonal loszuwerden, um dann für etwaige Neuwahlen gerüstet zu sein. Lähmende parteiinterne Machtkämpfe mit entsprechenden Begleiterscheinungen sind also vorprogrammiert. Für die Bevölkerung bedeutet das Stillstand und eine Fortsetzung der volksfeindlichen und zerstörerischen Politik der letzten Jahrzehnte. Doch des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. Für die Globalisten aus Brüssel, die maßgeblich am Zustandekommen dieser Austro-Ampel beteiligt waren, ist diese Regierung eine willkommene Erfüllungsgehilfin. Denn nach dem Wegfall Amerikas rüstet sich die EU gerade dazu, den Great Reset eigenmächtig durchzusetzen und dafür sämtliche Widerstände im Inneren rigoros zu brechen. Mit Beate Meindl-Reisinger als Außenminister, Gerhard Kahner als Innenminister und einem SPÖ-besetzten Justizministerium sind in Österreich jedenfalls alle Weichen dafür entsprechend gestellt.
Das einzig verbleibende Hindernis für die Austro-Ampel ist nun die geplante Mitgliederbefragung der NEOS am kommenden Sonntag. Sollte diese positiv ausfallen, könnte die Regierung bereits am Montag von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angelobt werden. Die Austro-Ampel ist noch gar nicht im Amt, da formiert sich bereits der Widerstand. Der patriotische Aktivist Martin Rutter ruft für kommenden Samstag, den 1. März, zu einer Demonstration vor dem Parlament in Wien auf. Gegenüber auf 1 erklärt er, was er sich von seiner Initiative erhofft und warum es gerade jetzt Widerstand brauche.
Ja, wir treffen uns am Samstag vor dem Parlament am 1.3. um 13 Uhr, weil wir auch außerhalb des Parlaments als sogenannte außerparlamentarische Opposition zeigen wollen, dass wir mit all dem, was ich kurz skizziert habe, nicht einverstanden sind. Und man kann natürlich darauf warten, dass es noch schlimmer wird und erst dann auf die Straße gehen oder wirklich aktiv auf die Straße gehen. Wer mich kennt, weiß, mit den Megademos habe ich schon ein politisches Instrument gegen die Corona-Maßnahmen etabliert. Diese werden jetzt neu gestartet und wir wollen tatsächlich Schritt für Schritt jetzt gegen diese Regierung auf die Straße gehen. Am 1.3., am 5.4. und am 3.5. auf jeden Fall. Das ist der erste Samstag im Monat und ich rechne damit, dadurch, dass auch schon Busse angekündigt sind, die aus den Bundesländern kommen, dass wirklich einiges an Leute kommen werden. Und das wird im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt, noch eine der kleineren Demonstrationen werden. Denn mit all dem, was man gegen uns plant, werden nur noch mehr Menschen auf die Straße gehen.
Warum Martin Rutter vom Zustandekommen der Dreierkoalition nicht überrascht ist, das erfahren Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Im Zensurverfahren der Landesmedienanstalt Niedersachsen gegen den freien Journalisten Alexander Wallasch lassen die Betroffenen es offenbar auf die Konfrontation mit der Behörde ankommen. Wie Wallaschs Rechtsanwalt Dirk Schmitz gegenüber auf 1 bestätigte, werden diese keine Fragen der Medienwächter mehr beantworten. Vielmehr hätten sie das Amt zur Rücknahme eines Bescheides und zu einer öffentlichen Entschuldigung aufgefordert. Im Zweifelsfall würden sie das Verfahren sogar bis zum Bundesverfassungsgericht ziehen. Damit könnten mit einem Präzedenzfall die Befugnisse einer Landesmedienanstalt endgültig geklärt werden. Vor allem solle bestätigt werden, dass es kein Recht auf eine KI-gestützte Totalüberwachung des Internets gebe. Laut Anwalt Schmitz nutzen inzwischen alle 14 Landesmedienanstalten eine solche künstliche Intelligenz, um im Netz vermeintliche Desinformation aufzuspüren. Wallasch war Mitte Februar von der Medienaufsicht zur Korrektur oder Löschung von über 3000 Beiträgen aufgefordert worden. Meinungsfreiheit in Deutschland? Der ehemalige Polizist und Satiriker Tim Kellner hat nun eine politische Sammelklage erhalten wegen seiner satirischen Witze. Wörtlich sagte er:
Unfassbar, aber wahr, hier ist sie, die offizielle Anklageschrift. Es ist eine politische Sammelklage, eine Anklage in 4 Punkten. Es ist, man kann es nicht mehr fassen. Sie wollen mich ins Gefängnis bringen für lustige Memes, für einen Clip aus einer ZDF-Sketch-Sendung und für Pommespanzer und ganz normale freie Meinungsäußerung. Ein Oberstaatsanwalt klagt mich allen Ernstes an und J.D. Vance, Trump und Musk hatten es schon gesagt, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Sie packen dich ins Gefängnis für Comedy und Satire.
Das sogenannte Recherchenetzwerk Korrektiv erhält noch bis Freitag Gelder, die offenbar für eine verschärfte Überwachung des Internets verwendet werden sollen. Dies geht aus einer parlamentarischen Anfrage hervor, die auf 1 vorliegt. Demnach finanziert das Kulturstaatsministerium ein so wörtlich Forschungsprojekt KI-unterstütztes Assistenzsystem für die Crowdsourcing-basierte Erkennung von über digitale Plattformen verbreiteter Desinformation von Korrektiv. Die Behörde von Staatsministerin Claudia Roth ist daran mit über 500.000 Euro beteiligt. Die Förderung läuft demnach bis zum morgigen 28. Februar, also auch nach der Bundestagswahl. Weitere 270.000 Euro erhält Korrektiv zudem seit Frühjahr 2023 vom Bundesprogramm Demokratie Leben des grün geführten Familienministeriums. Das Geld dient Programmen zum Umgang mit angeblichen Desinformationen, etwa in Schulen und Vereinen. Der massive Geburtenrückgang in Deutschland und Österreich setzt sich weiter fort. In Deutschland gibt es einen Rückgang von mehr als 16%. In den 1,5 Jahren bis Mitte 2024 wurden um ganze 100.000 Babys weniger geboren, wie Physikprofessor Klaus Kroe und Psychologieprofessor Christoph Kuhbandner belegen. Und auch in Österreich gab es im Vorjahr mit knapp 77.000 Babys um 0,9% weniger als noch im Jahr davor, wie aktuelle Daten der Statistik Austria zeigen. Die Behörde spricht gar von einem Allzeittief. Mainstream-Medien führen den massiven Geburtenrückgang auf multiple Krisen wie Kriege bis hin zum Klima zurück. Zudem sei der Kinderwunsch hintangestellt worden. Durch eine vom Gynmed-Ambulatorium des Arztes Christian Fierler in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass der Kinderwunsch in Österreich bei fast der Hälfte der Befragten ungebrochen ist. Worauf könnte der massive Geburtenrückgang dann zurückzuführen sein? Das hat auf eins den Datenanalysten Marcel Bartz gefragt. Und er sagt wörtlich, ein Geburtenrückgang dieser Größenordnung ist beispiellos und lässt sich nicht mit normalen demografischen Entwicklungen erklären. Solche Veränderungen passieren üblicherweise über Jahrzehnte, nicht abrupt innerhalb weniger Monate. Laut Bartz sei der auffälligste Faktor die Covid-Impfkampagne, Zitat, 9 Monate nach der Hochphase der ersten und zweiten Impfung setzt der Rückgang ein und hält bis heute an. Das ist ein Alarmsignal erster Klasse. Doch laut Bartz seien nicht nur die Geburten massiv gesunken, sondern auch die Zahl der Fehlgeburten gestiegen. Doch warum findet keine Aufarbeitung dieses besorgniserregenden Trends statt? Laut Marcel Bartz seien alle nötigen Daten vorhanden. Bei den Krankenkassen, dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut. Zitat: Diese Daten zusammenzuführen und auszuwerten wäre selbstverständlich und sehr einfach. Doch offenbar fehlt der politische Wille. Die Weigerung, eine systematische Untersuchung durchzuführen, spricht Bände. Nun stoppte das US-Gesundheitsministerium unter Robert F. Kennedy Jr. Covid-Impfungen für Kinder. Konkret geht es um eine milliardenschwere neue Covid-Schluckimpfung, zu der die klinischen Studien am vergangenen Montag hätten starten sollen. Wörtlich begründete Kennedy das damit. Die 4 Jahre der fehlgeschlagenen Aufsicht durch die Biden-Administration hätten es notwendig gemacht, Vereinbarungen für die Impfstoffproduktion zu überprüfen. Nun muss die klinische Studie des neuen Impfstoffs für Kinder 90 Tage lang ausgesetzt werden. Diese hätte an 10.000 Versuchsteilnehmern getestet werden sollen. Doch nun müssten zunächst die ersten Ergebnisse überprüft werden. Anschließend werde neu entschieden. Das Projekt ist Teil der Initiative Project Next Gen, die im Jahr 2023 von Biden gestartet wurde und die Entwicklung neuer Impfstoffe ermöglichen soll. Finanziert wurde es übrigens mit $460 Millionen von der BARDA, die von Kritikern auch biomedizinische DARPA genannt wird, also eine Abteilung des US-Verteidigungsministeriums. Auch in der Schweiz regt sich Widerstand gegen die autoritären Vorhaben der WHO. Was konkret drohen könnte, dazu sagte auf eins Schweiz-Korrespondent Christian Oesch.
Einschränkungen in nationaler Entscheidungsfreiheit, also in Gesundheitsfragen, Zwangsmaßnahmen wie Lockdowns, Maskenpflicht, PCR-Teste, Impfzwang bis mit dem digitalen QR-Code, Impfzertifikate. Also auch eine Einführung in digitale Überwachungssysteme.
Und wie können sich die Bürger dagegen zur Wehr setzen?
Aufklärung und Informationen, also kritische Berichterstattung überall teilen. Politiker und auch die Medien zur Rechenschaft ziehen, lokale und aufgeklärte Netzwerke zur Gegenwehr aufbauen, sicher auch Politdruck aufbauen.
Am Samstag findet im Schweizer Winterthur das diesjährige WHO-Symposium statt, mit dabei unter anderem Rechtsanwalt Philipp Kruse, Gesundheitsökonom Professor Konstantin Beck, Molekularbiologin Dr. Sabine Stäbel und der Facharzt mit Schwerpunkt Impfschäden Ralf Tillenburg. Was die Zuseher konkret erwartet, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Christian Oesch unter www.auf1.tv. Trotz Pannen bei der Bundestagswahl planen mindestens 2 Berliner Bezirke keine Neuauszählung von Stimmen. Diese gaben Anfragen von auf 1 bei den zuständigen Behörden in Pankow und Spandau. Nach Angaben eines Sprechers des Bezirkswahlamtes Pankow würden jedoch Wahlunterlagen überprüft. Die übrigen Bezirke ließen Anfragen unserer Redaktion unbeantwortet. Zuvor waren in Steglitz, Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg Stimmen neu ausgezählt worden. Mit brutaler Gewalt ging die Polizei in Bulgarien am Wochenende gegen Demonstranten vor. Oppositionsanhänger hatten in der Hauptstadt Sofia gegen die drohende Einführung des Euro in dem Balkanland protestiert. Organisiert wurde die Kundgebung von der Partei Vasra Stane. Bereits zuvor hatte das politische Establishment des Landes versucht, den Widerstand gegen die Währungsumstellung zu unterdrücken, erklärte die EU-Abgeordnete Rada Lajkova gegenüber auf 1.
Es wird versucht, mit allen möglichen Mitteln uns in diesem sinkenden Euro-Titanic zu zwingen. Ich denke, das hat gar nichts mit Kriterien zu tun, weil Bulgarien erfüllt die Maastricht-Kriterien nicht, die Inflationskriterien nicht, aber das hat Griechenland auch nicht getan. Und wir sehen, das ist ein sehr politisches Projekt. Und wenn Bulgarien noch ein weiteres Land im Euroraum aufgenommen wird, ist das eine positive Signal. Wirkung für die Euro-Anhänger, ein Signal an den Kapitalmärkten, dass alles gut läuft im Euro-Raum. Ich möchte betonen, unsere Partei Vasra Stane, Wiedergeburt auf Deutsch, hat ein Referendum ins Leben gerufen, wo 15% unserer Bevölkerung das unterstützt hat und sehr aktiv an der Bedingungen für dieses Referendum mit Unterschriften teilgenommen hat. Leider wurde das uns untersagt in meinem Heimatland von der Nationalversammlung, auch unser Präsident hat sich nicht dafür eingesetzt.
Seit dem Amtsantritt von Donald Trump setzen viele patriotische Politiker in Europa auf Veränderungen. Doch gilt dies auch für Bulgarien? Und wie gelang es der Partei Vasra Stane, die Gender-Ideologie in ihrem Land zurückzudrängen? Darüber spricht Rada Lajkova im vollständigen Interview exklusiv unter www.auf1.tv. Weitere wichtige Nachrichten erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat sich offen für eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei gezeigt. Gegenüber dem Magazin Politico äußerte er seine Bereitschaft, für eine Reform der Schuldenbremse auch Stimmen der Linken zu akzeptieren. Wörtlich sagte er, wir können uns das ja nicht aussuchen, wir haben jetzt eine Wahl gehabt. Die Union hat die Zusammenarbeit mit der Linkspartei auf Bundesebene bisher ausgeschlossen. Die Kriminalität im öffentlichen Personennahverkehr in Rheinland-Pfalz ist zwischen 2021 und 2023 um rund 35% gestiegen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der AfD-Landtagsfraktion an die Landesregierung hervor. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger wuchs dabei von 47 auf 56%. Unter den Verdächtigen waren syrische, afghanische und rumänische Staatsangehörige am häufigsten vertreten. China hat ohne Vorwarnung Militärmanöver vor der Küste Taiwans abgehalten. Nach Angaben der taiwanesischen Regierung waren an der Übung 32 Kampfflugzeuge beteiligt. Davon sollen 22 auch in die Luftverteidigungszone des Inselstaats eingedrungen sein. Chinas Außenamtssprecher Lin Xian erklärte dazu, dass die Übung keine diplomatischen Belange berühren würden. Peking zählt Taiwan traditionell zu seinem eigenen Hoheitsgebiet. Die Krankenkassenbeiträge in Deutschland könnten schon bald weiter steigen. Vor diesem Szenario warnte der Chef der DRK-Krankenkasse Andreas Storm im Interview mit der Bild-Zeitung. Den Grund sieht er in fehlender finanzieller Unterstützung durch die Bundesregierung. Sollte diese weiter ausbleiben, dann sei schon in den nächsten Monaten mit Beitragserhöhungen zu rechnen. Im Atomstreit mit dem Westen setzt der Iran auf Kooperation mit Russland und China. Irans Außenminister Abbas Araghchi sagte dazu am Dienstag, bezüglich des iranischen Nuklearprogramms haben wir sehr enge Beratung. Mit den USA werde man dagegen nicht verhandeln. Auch unter Druck wolle man sich nicht zu Gesprächen zwingen lassen, hieß es dazu aus Teheran.
An den Wiener Schulen gibt es ein Gewaltproblem. Insgesamt 20 strafunmündige Schüler gelten als besondere Härtefälle. Sie sollen bereits mehrfach schwer kriminell tätig geworden sein und eine große Belastung für ihre Mitschüler und Lehrer darstellen. Wären sie strafmündig, würden sie bereits im Gefängnis sitzen. Um sie nun zur Raison zu bringen, will Bildungsstadtrat Christopher Wiederkehr von den NEOS eine 500.000 Euro Steuergeld in eine sogenannte Orientierungshilfe investieren. Dabei sollen auch die Eltern mit eingebunden werden. Bei einer Weigerung könnte sogar die Kindesabnahme drohen. Welche Organisation mit der Durchführung dieser sogenannten Orientierungshilfe beauftragt werden soll, ist aktuell noch Gegenstand einer offenen Ausschreibung. Nachfragen von Auf1 zu den konkreten Inhalten des Programms und etwaigen Kritikpunkten ließ Christopher Wiederkehr unbeantwortet. Während die westlichen Regierungen versuchen, dem Geburtenrückgang durch Masseneinwanderung zu begegnen, geht der ungarische Premierminister Viktor Orban einen anderen Weg. Denn nun sollen Mütter ab 2 Kindern von der Einkommensteuer befreit werden und das ein Leben lang. Weiter will er auch das Kindergeld deutlich erhöhen. Ungarns Premier zeigt also der Regenbogengesellschaft, wie eine positive Familienpolitik auch aussehen kann. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.